Samuel, wer ist deine Lieblingsmärchenfigur und wie gut ist sie gealtert?
Ich bin tatsächlich mit den mit diesen alten Märchenverfilmungen aus der DDR aufgewachsen. Also im Wohnzimmer von meinen Eltern stand immer ein riesiges Regal, wo dann die einzelnen Kassetten auch drin waren. Und ich glaube, besonders gut erinnere ich mich an das Märchen vom magischen Feuerzeug. So,
ich erinnere mich. Wow, das sagt mir gar nichts.
Es ist auch tatsächlich nicht sonderlich, bekannt. Also es ist ein magisches Feuerzeug und er schnipst das Feuerzeug und soweit ich mich erinnere, erscheinen dann magische Wesen, wie zum Beispiel zwei riesige Hunde, die dann dort auftauchen. Aber genau, ich glaube, von all den Märchenfiguren ist der Protagonist noch relativ gut gealtert, weil er ein rechtschaffender junger Kerl war und mehr so eine Wunscherfüllungsfantasie darin, glaube ich, auch steckte. Also auch gewisse Hürden überwinden zu können mit so einem magischen Gegenstand. Aber ja, ansonsten müsste ich darüber auch nochmal nachdenken.
Nee, ist doch wunderbar. Sehr schön. Dobrila, kannst du das auch über deine Lieblingsmärchenfigur sagen, dass die gut gealtert ist?
Ich würde sagen, ja, die leider namenlose junge Ehefrau von Blaubart, weil ich kann total verstehen, dass wenn man einen Schlüssel zu einer verbotenen Tür erhält, sie natürlich öffnen muss. Und dieser Ungehorsam, diese Neugier und dieses Wissen wollen, was es da für ein Geheimnis zu entdecken gibt, das ist auf jeden Fall eigentlich eine Cautionary Tale im besten Sinne. So, ja, öffnet die verschlossenen Türen. Deswegen, ja. Da stehe ich zu.
Auch sehr schön. Das heißt, ihr habt beides Märchenfiguren als eure Lieblinge, die durchaus gut gealtert sind, die zumindest keiner neuen, modernen Neuerzählung ganz offensichtlich bedürfen würden. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Sie haben teilweise auch eine, ja, revisionistische Neuerzählung bekommen. Wenn ich eine Lieblingsmärchenfigur benennen muss, dann fällt das auch gar nicht so leicht. Es bewegt sich aber so ein bisschen zwischen der bösen Königin aus Schneewittchen und Malefiz aus Dornröschen. Und zumindest letztere hat ja auch nochmal eine groß aufgelegte Disney-Neuverfilmung erhalten. Das sind keine ganz unproblematischen Figuren. Ich weiß aber, dass sie mir als Kind vor allem deswegen gefallen haben, weil sie in diesem Meer aus Disney-Prinzessinnen schon deutlich interessanter inszeniert waren, dass sie auch das interessantere Design hatten. Ich muss aber auch sagen, und damit sind wir auch schon fast beim Thema, dass ich sehr viel mit der Aschenbrödel-Variante aus den 70ern aus Tschechien anfangen konnte, weil die doch im Gegensatz zu den Grimm-Erzählungen gar nicht so rückschrittlich war, wie es den Anschein erweckt, wenn man nochmal über den Film nachdenkt. Aber warum sage ich, wir sind da quasi schon beim Thema? Wir wollen heute über The Ugly Stepsister sprechen, den Debütfilm von Emily Blichfeld, ein Film, der sich eben der zentralen Motive der Aschenputtel-Geschichte bedient und dabei allerdings einen großen Unterschied macht, nämlich aus Sicht der bösen Stiefschwester erzählt. Warum eigentlich und vor allem, wie gut das dann funktioniert, das diskutiere ich heute mit Samuel Bereuter.
Hallo.
Und Dobrila Kontic.
Hallo.
Damit sage ich herzlich willkommen zu Katz, dem kritischen Filmpodcast. Ich bin Arabella Wintermeyer. Schön, dass ihr da seid. Zunächst zu unseren Gästen. Dobrila, du warst bereits bei Katz zu Gast und du bist freie Film- und Serienkritikerin und vor allem bei Kinozeit, bei der Freitag und bei Filmstarts zu lesen. Und Samuel, dich dürfen wir zum ersten Mal im Podcast begrüßen. Du hast als Regisseur und Drehbuchautor bereits selbst Kurzfilme und Theaterstücke realisiert, studierst mittlerweile Filmregie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin und schreibst darüber hinaus auch noch selber Kritiken, nämlich unter anderem für Critic.de und Arteschock. Und bei letzterem Medium hast du auch eine Kritik über The Ugly Stepsister geschrieben und dich im Text auch auf The Substance bezogen. Und ich finde, das ist ja auch ein Bezug, der durchaus nahe liegt, nicht nur, weil es eben in beiden Filmen um den Druck von Schönheitsidealen geht, sondern auch, weil hier ja sehr drastische filmische Mittel aufgefahren werden, um die Kritik zu üben. Aber bevor wir auf diesen Aspekt eingehen, also The Ugly Stepsister als Beitrag im weiblichen Body-Horror-Kino, würde ich gerne noch über die zweite Kategorie sprechen, in die dieser Film fällt, die auch sehr im Trend liegt, nämlich besagte moderne Neuinterpretationen von Märchen. Dubrila, kannst du denen denn grundsätzlich etwas abgewinnen? Gibt es da Filme aus den letzten Jahren, die dich begeistert haben?
Ja, durchaus. Also ich finde den Ansatz eigentlich immer interessant, sich diesen alten Märchen zu widmen, weil sie uns, weil sie Generationen von Menschen ja auch geprägt haben in der Kindheit. Also es geht ja darum, eine gewisse Moral zu vermitteln, ob das nun vollends gelingt oder angebracht ist, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es interessant, in den letzten Jahren hat mich Gretel und Hänsel von Oz Perkins, daran kann ich mich gut erinnern, wo es eben um die Hänsel- und Gretel-Geschichte geht, die aber auch aus so einer emanzipatorischen Sichtweise, auch in Bezug auf Hexerei, nochmal reflektiert wird, erinnert ansatzweise auch ein bisschen an The Witch. Ich fand die Verfilmung nicht vollends gelungen, aber doch auch sehr in ihrer Düsternis sehr interessant. Und das fällt mir jetzt eigentlich auch auf bei diesen Neuadaptionen, dass sich auch wirklich diesen brutalen Aspekten von Märchen gewidmet wird und den Außenseiterfiguren oder auch den Villains der Märchen und da versucht wird, so ein anderes Verständnis herzustellen, was ich grundsätzlich interessant finde.
Total spannend. Du hast jetzt auch schön die, ich finde, die Filme umschifft, an die man als erstes denken würde, Bei revisionistischen Märchenerzählungen, nämlich all das, was uns aus den letzten Jahren aus dem Disney-Konzern entgegenschwemmt. Hast du damit was anfangen können zuletzt? Sind das Filme, die dich grundsätzlich ansprechen?
Meinst du diese Real-Neuverfilmungen?
Exakt.
Nein, also das es spricht mich überhaupt nicht an. Und natürlich habe ich die Diskussionen und Gespräche drumherum verfolgt, die Filme nicht nochmal gesehen, um mir nicht meine Erinnerung an die schönen Zeichentrickfilme von damals zu verderben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie interessieren mich leider nicht so. Und was ich gehört habe, ist es jetzt auch selten wirklich ja eine völlige Neuinterpretation der alten Stoffe.
Es ist oft was eher über die Besetzungspraxis passiert. Ne? Also genau. Wenn wir uns den kürzlich erschienenen Schneewittchen anschauen, als Beispiel für eine Live-Action-Verfilmung, dann wird meistens recht öffentlichkeitswirksam eben ja, kontra das, was man bei Grimm vorfinden würde, besetzt. Und ich mag diese Filme auch nicht, meist schon von vornherein, weil sich das für mich immer mehr wie ein PR-Stunt anfühlt, als dass man wirklich revisionistisch nochmal an den Stoff rangeht und ihn wirklich irgendwie das, was du so schön beschrieben hast gerade, das etwas subversivere vielleicht auf moralischer Ebene auch suchen würde. Da bleiben diese Filme ja meist sehr ähnlich. Aber bevor ich da zu meiner Position noch näher drauf eingehe, Samuel, wie ist das bei dir? Hast du in den letzten Jahren Neuinterpretationen von Märchen gesehen, die dir durchaus ja gefallen haben?
Ja, ich habe tatsächlich, ich habe gerade darüber nachgedacht und es fällt mir tatsächlich recht schwer. Also ich glaube, wenn wir über Märchen Reinterpretation nachdenken, wie gesagt, dann ist gerade irgendwie dieses Disney-Oeuvre ziemlich dominant. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Märchengenre an sich jetzt eigentlich nicht eins ist, das mich an sich so ins Kino getrieben hat in letzter Zeit. Das hat mich nicht so angesprochen. Ich glaube, genau, wo wir gerade über die Disney-Filme gesprochen haben, damals, ich erinnere mich daran, dass ich als Teenager in Maleficent war, also da hattest du ja auch Malefiz als eine deiner Lieblingsmärchenfiguren angesprochen und ich erinnere mich daran, dass ich es irgendwie, es hatte noch auf seine Weise damals so einen Neuheitsfaktor, auch dass Angelina Jolie so als sehr große Schauspielerin und Produzentin da vorgetreten ist und dass plötzlich Maleficent auch irgendwie als tragische Heldin inszeniert wurde, das ist da auch plötzlich diesen Strang gab, dass die Geschichte auch so ein bisschen als Metapher auf eine Vergewaltigung gelesen werden kann. Aber ich glaube, dann hat mich das auch relativ schnell verlassen. So, deswegen habe ich das auch nicht sehr viel weiter verfolgt.
Ja, ich dachte auch, dass so ein Film wie Maleficent bei mir noch irgendwie mehr punkten könnte, weil es eben diese Background-Geschichte ist. Ich finde aber interessant, dass du den auch gerade nennst, weil natürlich auf einer anderen künstlerischen Ebene, auch auf einer ganz anderen, weniger radikalen inhaltlichen Ebene, wollen die Filme ja durchaus auf was Ähnliches hinaus. Also ich meine jetzt Ugly Stepsister und auch Maleficent, weil wenn ich mich korrekt erinnere, möchte Maleficent ja eigentlich erklären, warum denn aus ihr tatsächlich diese böse Malefiz geworden ist. Ja, also ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte geben, wobei ich das hier ein bisschen reizlos fand, weil es ja auch quasi ihr den, ja, sie ist nun mal ein Disney-Villain, sie ist auch ein interessanter Disney-Villain und da nimmt man ihr so ein bisschen auch die Schlagkraft weg. Also es müsste jeder böse Mensch auch immer eine gute Hintergrundgeschichte haben und gerade im Märchen. Ich finde aber, ich kann das sehr gut nachvollziehen, Samuel, dass du jetzt auch lange nachdenken musstest, weil mir aus den jüngeren Jahren wenig Beispiele eingefallen sind, die mir tatsächlich gefallen haben. Wenn ich mich aber etwas weiter wegbewege von diesem klassischen Märchenbegriff, also wenn man dieses, ja, revisionistische Märchenerzählung etwas weiter fasst, gibt's da durchaus welche. Und ich musste beispielsweise an Shrek denken. Also das liegt vielleicht nicht unglaublich nahe, aber im Grunde, ne, wie diese Märchenfiguren da gezeigt werden und welchen Kontexten sie aufeinandertreten und natürlich auch das zentrale Paar, das bricht schon dieses Happily Ever After und gerade auch das Thema Schönheitsideale eigentlich erstaunlich gut auf. Woran ich jetzt in den jüngeren Jahren auch denken musste, war Pinocchio von Guillermo del Toro. Und das ist eigentlich ein Beispiel, das wiederum sehr gut zu dem passt, was Dobrila sagte. Also diese Düsternis, indem man alte Märchenstoffe nochmal aufgreift und auch klar macht, wie düster diese Stoffe sind. Wobei ich hier eben bei Guillermo del Toro sehr interessant fand, dass er eben auch das, was wir bei Pinocchio eigentlich haben, nämlich dieses Lehrstückhafte, das du eigentlich zu gehorchen hast, ins komplette Gegenteil verkehrst. Und Pinocchio in dieser Neuerzählung der Einzige ist, der eigentlich seinen eigenen Kopf wie eigenes Herz benutzt, während alle um ihn rum in diese Mussolini-Falle tippen und sich wie die eigentlichen Marionetten verhalten. Damit will ich sagen, ich kann immer was mit Neuverfilmungen von Märchen anfangen, wenn sie sich eigentlich etwas weiter von dem klassischen Begriff wegbewegen. Ich musste auch beispielsweise an Hard Candy noch denken, der ja auch das Rotkäppchen-Motiv variiert. Wenn wir darüber sprechen, wie weit sich Filme von ihrem Ausgangsstoff lösen, sind wir auch wieder bei unserem eigentlichen Thema, bei Ugly Stepsister, weil im Grunde bleibt er doch sehr nahe an der Erzählung von Aschenbrödel. Der Gebrüder Grimm macht aber eben diesen entscheidenden Unterschied, dass er die Perspektive wechselt. Und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, versuche ich nochmal in aller Kürze zusammenzufassen, was eigentlich in diesem Film genau zu sehen ist. Wie gesagt, der Film nimmt die Perspektive der bösen Stiefschwester des Aschenputtels ein, die hier Elvira heißt, und in besagter revisionistischer Absicht will er uns erklären, wie sie zu der Figur wurde, die wir heute eben vor allem als böse kennen, beziehungsweise, wie es im Titel ja eigentlich heißt, auch als hässlich, was im Märchenkontext ja häufig miteinander verknüpft ist. Und Emily Blichfeld beginnt hier quasi ganz am Anfang, also als Elvira und ihre Schwester Alma gemeinsam mit Mutter Rebecca gerade zum Schloss reisen, in dem Agnes, die später dann zu Aschenputtel wird, mit ihrem Vater lebt. Und dort soll Elviras Mutter Agnes Vater heiraten und das tut sie auch, aber der stirbt wenige Momente später, gerade als die Hochzeitstorte angeschnitten ist. Und damit beginnen auch schon die großen Probleme für die neu gegründete Patchwork-Familie, denn sie sehen sich plötzlich herben finanziellen Schwierigkeiten gegenüber. Das Vermögen, das sich Elviras Mutter von der Eheschließung erhofft hat, gibt es nämlich nicht, dafür aber umso mehr Schulden. Und da kommt es natürlich sehr gelegen, dass der Prinz im Lande gerade auf Brautschau ist und Elvira träumt sowieso davon, ihn eines Tages zu heiraten. Wir sehen sie auch zu Beginn schon, wie sie in Tagträume verfällt, wenn sie seine Gedichte liest und ohnehin wird dann die Familie dann auch auf einen Schlag all ihre Geldsorgen los. Doch die Mutter sagt es Elvira recht schroff ins Gesicht, sie solle in den Spiegel schauen, so wie sie aussieht, mit Zahnspange, mit in Anführungsstrichen zu viel Gewicht auf den Rippen und dem, was dann im Film als Knollennase beschrieben wird, wird sie niemand heiraten wollen, schon gar nicht jemand aus dem hohen Adel. Was nicht passt, kann aber auch in Ugly Stepsis da passend gemacht werden. Und der Film geht daraufhin ja einen regelrechten Gewaltmarsch über durch schmerzhafte Schönheits-OPs. Also Elviras Nase wird von einer Figur namens Dr. Ästhetik mit Hammer und Meißel gebrochen. Ihr werden künstliche Wimpern angenäht. Wir folgen ja aber auch in eine Benimmschule. Ja, es ist eine Benimm-/Tanzschule, wo man sie auf den großen Abend, auf den großen Ball vorbereiten möchte, wo sie aber auch nochmal zusätzlichen Demütigungen für Aussehen sich gegenüber sieht. Vor allem aber werden ihr in diesem Kontext auch Bandwurmeier überreicht, um auch das Gewichtsproblem in Kontrolle zu kriegen. Elvira nimmt die, und der trägt dann auch, also dieser Schritt, diese Eier zu nehmen, trägt dann massiv auch zu ihrem späteren Verfall bei. Sie verliert dann nicht nur Kilos, sie verliert auch ihre Haare und, wenn man so will, auch die Kontrolle über Essverhalten, vor allem aber auch ihren Selbsterhaltungstrieb ein Stück weit. Das Ganze, wie gesagt, gipfelt dann auch in, man kann sagen, einen absoluten Verfall. Das Ende möchte ich noch nicht vorwegnehmen, da kommen wir dann nochmal im Detail darauf zu sprechen. Auch auf die ganzen Aspekte, die der Film natürlich auch noch beinhaltet, also Schauplätze abseits davon, das Verhältnis zum Aschenputtel, aber auch der Begegnung mit dem Prinzen noch vor dem Ball. Bevor wir das tun, würde mich aber interessieren, was euer erster Eindruck von diesem Film gewesen ist. Samuel, konnte dich The Ugly Stepsister denn überzeugen?
Also ich erinnere mich gerade zurück, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Das war auf der Berlinale. Es war da schon relativ spät. Ich glaube, der lief um 22 Uhr. Und ich bin da noch relativ spontan in den Film gegangen und wusste eigentlich nicht mehr über die Ugly Stepsister, was der kleine Klappentext da auf der Website ausgesagt hatte. Und ich wusste, es ist irgendwie eine Reinterpretation von Aschenputtel. Und ich sah vor allem natürlich dieses prägnante Bild, wo wir Elvira haben, die Hauptfigur, mit diesem seltsamen Korsett auf der Nase. Und dann dachte ich, okay, es hat etwas Düsteres, also auch wahrscheinlich, weil da schon diese Erwartung mitschwingt, okay, es hat wahrscheinlich irgendwie noch einen düsteren Twist. Und war dann erstmal, recht überrascht, als dann der Film losging. Und er beginnt ja bereits mit einer Fantasiesequenz von Elvira, wie sie sich ihr Leben mit dem Prinzen ausmalt. Das ist alles getaucht in so Bonbonfarben in Pink und Blau, und man hört diese Musik, die sehr Synthesizer-lastig ist. Also es macht so eine sehr starke Ästhetik bereits auf. Und dann, genau, sickert diese Gewalt immer mehr in diesen Film ein. So. Und ich war tatsächlich, also ich war vom Anfang recht ich habe mich recht mitgenommen gefühlt, weil der Film ja bereits irgendwie so in den ersten 10 Minuten, bevor der Titel eingeblendet wird, relativ klipp und klar so die Prämisse vorgibt. So, also man hat die fantasierende Elvira, die sich ein Leben mit dem Prinz ausmalt, und dann ihre Mutter Rebecca, die treffen in Minute 2 schon auf ihren neuen Ehemann. Minute 3 ist er quasi schon gestorben, es ertönt ein Schrei und dann, boom, wird der Titel eingeblendet. Und ich muss sagen, es hat sicherlich auch geholfen, dass ich in einem sehr vollen Kino saß, dass Emily Blichfeld, die Regisseurin, auch selber ein paar einführende Worte am Anfang des Films gesagt hat. Und Blichfeld ist wirklich also eine sehr, sehr charismatische Person. Dass das wirklich ein ziemliches ich würde sagen, eine ziemliche Achterbahnfahrt war. Und es ist natürlich ein Film von einer sehr starken Brutalität. Das heißt, es ist ein Register, so, das der Film bedient, das einem liegen muss. Aber ich war tatsächlich doch recht angetan von dem Film, weil ich auch finde, dass er, also darüber werden wir sicherlich noch sprechen, dass er unterhalb dieser Brachialität und dieser Brutalität doch irgendwie recht intelligente Beobachtungen anstellt gegenüber den Figuren, und doch auch mit einer ziemlichen Liebe ab und zu auf Elvira, unsere Hauptfigur, schaut. Und insofern war das doch ein Film, den ich sehr gerne geschaut habe und bei dem ich auch verstanden habe, warum es dann so eine positive Reaktion darauf gibt.
Sehr schön, ja, auf das, was da alles drunter liegt unter der Oberfläche und in welche Richtung es zielt und wie überzeugend es darin ist, müssen wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Aber zuerst mal, Dobrila, wie ist es dir mit dem Film ergangen? Kannst du dem auch so viel abgewinnen, wie es jetzt bei Samuel anklang?
Teilweise, würde ich sagen. Also, wie du schon am Anfang gesagt hattest, Arabella, es ist keine Neuinterpretation des Originalmärchentextes, sondern lediglich eine Perspektivverlagerung. Also es gibt weiterhin mit Agnes ein Aschenputtel, das eben auch zwischenzeitlich sehr schlecht behandelt wird und so. Aber sie, Spoiler Alert, kommt am Ende natürlich mit dem Prinzen zusammen. All das spielt sich ja weiterhin ab in diesem Märchen. Es ist aber interessant, dass es so eine Art Anti-Märchen ist und dass diese Verlagerung auf die Situation der verschmähten Stiefschwester uns doch noch mal ins Grübeln darüber bringt, was uns ja damals vielleicht auch so vorgelesen wurde. Also wirklich so nach der Art, schau nicht auf die junge Frau mit den abgehackten Zehen, die da gerade verblutet, sondern freu dich über Aschenputtel und ihr vermeintliches Liebesglück mit diesem Prinzen, den sie kaum kennt. Das ist schon an und für sich, das ist etwas, also das ist wertvoll und angebracht, würde ich in jedem Fall sagen. Aber es ist als Film, ist es nur so, bewegt es sich am Rande einer tatsächlichen völligen Dekonstruktion des Originalmärchentextes für mich. Und ich muss auch sagen, ich fand den Film ästhetisch interessant. Ich mochte die langen Kamerafahrten über den gedeckten Tisch zum Beispiel, wo sich so ja Pomp und Verfall irgendwie gleichzeitig drauf finden. Überhaupt dieser extreme Fokus auf Maden, Würmer, Parasiten, das hat schon etwas sehr, sehr, ja, finde ich, Fesselndes in dieser albtraumhaften Welt. Aber es wird auch an der Stiefschwester wirklich so gnadenlos durchexerziert, all diese ja, Torturen, die sie über sich ergehen lässt, bis dann zu den abgehackten Zehen am Ende. Und ich muss sagen, ich habe immer, also durchweg im Film, auf etwas gewartet, also auf so eine Art Carrie-Moment, wo sie sich erhebt, wo irgendwie eine Einsicht kommt, dass das doch so nicht geht, und der passiert nie. Deswegen bin ich auch mit so einer leichten Enttäuschung letzten Endes rausgegangen.
Ich bewege mich da tatsächlich noch etwas ja skeptischer gegenüber dem Film, wo ich euch aber auf jeden Fall zustimmen kann, ist die Ästhetik. Also mir hat auch die Machart des Films sehr gut gefallen, zumindest was die Eröffnung angeht. Ich habe da sehr schnell ja eine Handschrift gesehen, die mich sehr interessiert hat. Genau dieses Aufeinandertreffen. Dobrila, du hast es schon so ein bisschen umrissen zwischen diesen weich gezeichneten Bildern, die eben diese traumartig märchenhafte Atmosphäre erschaffen, und dann aber auch dieses sehr makabre, was meistens sehr schnell auch darauf folgt, der Zoom auf Parasiten, wie du es genannt hast, Würmer und Co. Und ich finde auch, dass sich dieses Visuelle wiederum sehr gut auf der Tonspur auch widerspielt. Also dass wir diesen Mix aus Hafenmusik, aus Synth-Klängen, aus schrägen Geigern haben, die auch nochmal darauf hinweisen, irgendwas stimmt hier nicht so ganz, und gleichsam aber auch schon betonen, es mag ein Märchenstoff sein, aber das, was wir hier erzählen, hat eben durchaus auch mit dem Jetzt auf gewisse Art und Weise zu tun. Was ich auch sehr schön fand, wenn wir jetzt rein über das filmisch-handwerkliche sprechen, waren die direkten Zitate an besagten Drei Nüsse für Aschenbrödel. Also teilweise diese sehr awkwarden Zooms auf Gesichter aus der Totalen und wieder zurück, und auch dieses lange Verharren in diesen Kamerafahrten waren ja teilweise wirklich direkte Übernahmen. Das fand ich einfach sehr charmant und durchdacht vor allem. Ich muss aber sagen, dass dieses Durchdachte mir dann auf Handlungsebene durchaus gefehlt hat. Und es geht etwas in die Richtung, was du auch schon sagtest, Dobrila. Ich sehe, was mir der Film sagen möchte, also warum Elvira zur bösen Stiefschwester wurde, dass mir Emily Blichfeld auch zeigen will, wie sie unter diesem Schönheitsdruck zerbricht und nicht nur die Empathie für sich, sondern auch für andere, finde ich, ein Stück weit verliert. Dennoch ist das, was ich dann in diesem Film sehe, letztlich ja für mich eine schmerzlich eindimensionale Frauenfigur, die nie ausbrechen darf und die sich für eine ja bloß vage Vorstellung letztlich von einem Traumprinzen absolut zugrunde richtet. Dafür bleibt dann auch für mich zumindest die Kritik in diesem Film recht eindimensional. Aber vielleicht können wir darüber auch nochmal dezidiert sprechen. Dobrila, bei dir klang es schon ein bisschen an, deswegen würde ich jetzt nochmal Samuel da noch fragen. Du hattest ja auch gesagt, du erkennst unterhalb dieser Brachialität intelligente Beobachtungen. Was für eine Form der Kritik siehst du in Ugly Stepsister? Wie wird sie für dich greifbar? Und genau, was findest du so klug daran?
Ich glaube, zuerst einmal, genau, wo wir auch gerade zum, wo gerade der Begriff Durchdachtheit getroffen wurde. Ich habe auch tatsächlich in sehr vielen Kritiken auch die Begriffe wie elegant, stylish, slick gehört. Ich habe das Gefühl, durchdacht und elegant möchte der Film gar nicht sein. So. Ich glaube, Emily Blichfeld hat da auch einen ziemlichen Willen dazu, eben ja über Grenzen zu treten, aber auch ein Stück weit maßlos zu sein. Und ich finde, das ist ein Ansatz ans Filmemachen, den ich sehr reizvoll finde. Also ich finde oft, dass wenn man über Filme spricht, dass man einen Film so ein bisschen angeht wie eine chemische Formel, und wenn es von dem einen oder von dem anderen zu viel gibt, dann kippt sozusagen die ganze Lösung und wird ungenießbar. Aber ich finde eigentlich so auch interessant bei dem Film, dass sie irgendwie so viele Ideen hat. Also ich finde, wenn es um die verschiedenen chirurgischen Eingriffe geht und um das Bandwurmei, das sie dann am Ende schluckt, also man sieht da so ein bisschen das Whiteboard, wo Emily Blichfeld so die verschiedenen Dinge aufgeschrieben hat, die ihr vielleicht zustoßen könnten. Und ich finde gerade, dass dieses Ausprobieren von verschiedenen Dingen, dieses Anhäufen, dass das auch, dass das so ein bisschen das Seherlebnis für mich ausmacht. So ein gewisser Maximalismus in dem Ganzen.
Ich wollte nur nochmal nachfragen, weil du vorhin eben ausdrücklich gesagt hast, dass du unter diesem Brachialen dann auch viele intelligente Beobachtungen bemerkst. Ja. Und du hast jetzt quasi auch positiv hervorgehoben, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass gerade dieses Übermaß, dieses absolut zu viele quasi auch in diesem Film sehr wirksam ist. Deswegen würde ich gern nochmal von dir hören, verstehen wollen, was er dann damit macht. Also was ist das, was unter diesem Brachialen letztlich für dich lauert?
Ja. Also schauen wir zum Beispiel erstmal auf die Figur von Elvira. Also ich finde, dass sie tatsächlich von Anfang an auch etwas vielschichtiger dargestellt wird, als es vielleicht jetzt klingt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Szene, als dann Otto, also der Vater von Agnes von Aschenbrödel später gestorben ist, und Elvira kommt ins Zimmer von Agnes und setzt sich an ihren Spiegel. Mit einem Teller mit Schokolade, und das Erste, was sie eigentlich macht, ist: erstens, sie isst die Schokolade, zweitens, sie greift die Haarbürste von Agnes und bürstet sich damit im Spiegel die Haare, und dann spricht sie Agnes ihr Mitleid aus, so ihr Mitgefühl, und keine von diesen Gesten ist falsch oder unehrlich, aber ich finde, und das zieht sich da auch durch, dass Agnes von Anfang an eigentlich eine Person ist, die ja irgendwie gegeißelt ist von ihren Umständen und schikaniert von ihrer Mutter und von den Männern, aber die auch schon in sich irgendwie was, einen Hang zur Eitelkeit hat oder auch einen Hang zu einer gewissen Grausamkeit. Und ich glaube, das war etwas, was mir da sehr herausgestochen ist. Dass es irgendwie darum geht, dieses System an Gewalt darzustellen, und dass es überzeichnet auf eine Weise, die man als märchenhaft bezeichnen kann. Also es soll ja keine reale Gesellschaft dort dargestellt werden. Was wäre denn das für eine? Also es ist ja alles sehr, sehr künstlich. Aber ich finde, da wird auch Elvira gezeigt als eine Person, die leidet unter diesen Eingriffen, die ihr geschehen, unter dieser Unfreiheit. Aber sobald sie es schafft, durch diese Eingriffe auch in ein anderes gesellschaftliches Licht zu rücken, vielleicht in andere gesellschaftliche Sphären vorzudringen, ist sie ja sehr, sehr schnell bereit, auch diese Gewalt gegenüber Aschenputtel auch zu nutzen und ihr gegenüber auszuüben. Und ich finde, ja, gerade dieses Thema von Klasse ist ja sehr stark präsent in diesem Film. Und in diesem Film wird dann ja auch gezeigt, wie dieses Aufstiegsdenken, wie auch dieses Ellenbogendenken auch so eine Dimension von Mitgefühl und Souveränität auflöst und torpediert. Und genau, soweit vielleicht.
Interessant. Also ich habe auf jeden Fall auch Klassenaspekte darin gesehen, beziehungsweise auch, wie das Prekäre eine Rolle spielt. Also wir werden ja am Anfang auch in diese Welt eingeführt, recht schnell, dass es diese finanziellen Probleme gibt. Und vor allem bei Mutter Rebecca sehe ich das, was du gerade beschrieben hast. Also das womöglich auch der ökonomische Druck, die ökonomische Abhängigkeit, die Grausamkeit gegenüber ihrer eigenen Tochter verstärkt. Aber bevor ich da nochmal oder bevor wir darauf nochmal genauer zu sprechen kommen, Dubrila, welche reale Kritik siehst du in dieser nicht realen Welt bei The Ugly Stepsister? Ist es auch ein Klassenthema für dich oder was überwiegt da, deiner Meinung nach?
Also ein Klassenthema sehe ich da auch auf jeden Fall. Und da vor allem, ja, den Verweis auf Schönheit als Mittel zur Existenzsicherung und den Verweis darauf, dass es hier um einen Heiratsmarkt letzten Endes geht. Also das, was du auch schon angesprochen hattest, die Mutter Rebecca ist sich dessen sehr, sehr bewusst als alternde Frau, die mit Otto quasi ihre letzte Chance hatte, so sieht sie es selbst, sich nochmal diesen Wohlstand, den sie zuvor hatte und dann eben auch Witwe mit zwei Töchtern wurde, zu sichern. Und als Otto dann verstirbt und ihr wirklich einen Berg von Schulden hinterlässt, sagt sie ja auch ganz offen, eine alte Witwe mit herabhängenden Brüsten und zwei nutzlosen Töchtern. Und die Töchter sieht sie beide als nutzlos, weil Alma, die Jüngere, zum einen noch ihre Monatsblutung noch nicht hatte und noch nicht reif ist für diesen Heiratsmarkt und Elvira nicht das benötigte Äußere dafür hat. Das ist natürlich ein sehr, sehr grausamer Blick auf sich selbst und auf ihre beiden Töchter, muss man so sagen, aber gleichzeitig wird auch sehr deutlich gemacht, das ist der Markt, wie er funktioniert und Frauen bleibt da kein anderes Mittel zur Existenzsicherung in diesen Kreisen und da schwingt natürlich auch eine entsprechende Kritik mit, also worüber wir sprechen, wenn wir auch von diesen Märchenwelten sprechen, ob es nun Aschenputtel ist oder Schneewittchen oder die armen Geschwister aus Hänsel und Gretel. Es waren immer sehr, sehr grausame Welten, in der Armut vorgeherrscht hat und man sich aus der Armut nur durch Heirat erretten konnte oder ja, durch eine goldene Gans oder etwas Ähnliches, aber eigentlich hauptsächlich durch Heirat, durch Aufstieg über die Vermählung.
Ich finde es jetzt spannend, dass wir, wenn wir über die Kritik, die in Ugly Stepsister steckt, sprechen, dass wir dann nicht sofort über Schönheitsideale sprechen, weil ich finde klar, das Ökonomische spielt da eine Rolle, deutlich plakativer, allein ob der Handlung der einzelnen Schritte, die wir da verfolgen, ist für mich das noch die größere Kritik, die da drin hängt. Und natürlich, ihr habt recht, ne, wenn das mit dem Heiratsmarkt, wie du schön gesagt hast, zusammenhängt, dann ist das natürlich auch miteinander verknüpft, das Thema Schönheit und prekärer Status. Dennoch würde ich gerne noch mit euch darüber sprechen, wie gut es wiederum dem Film gelingt, genau daran Kritik zu üben, was Schönheitsideale und den Druck, den Schönheitsideale eben auch ausüben, dazu etablieren, eben durch diese Handlung, die wir sehen, vielleicht vorangestellt, das ist das, warum ich vorhin sagte, mich erinnert der Film, wenn es um das geht, sehr an The Substance, der große andere weibliche Body-Horror-Film, der zuletzt Schlagzeilen gemacht hat, weil er sich eben auch mit diesem Thema so beschäftigt. Mir ging es aber bei beiden Filmen ähnlich, was die Art und Weise angeht, wie er versucht, Schönheitsideale zu dekonstruieren und es meiner Meinung nach auch nicht gut schafft, vor allem nicht zu empowern dabei, also gerade die Frauenfigur dabei nicht empowernd, weil er, finde ich, dieses System auch als absolut unausweichlich darstellt. Also im Grunde habe ich ein Problem mit der Aussage beider Filme, sofern wir denn alle diese Aussage auch darin sehen wollen, dass es im Grunde ja kein Ausweichen gibt. Das ist schrecklich, dass es diese Schönheitsideale gibt, aber genauso sehr ist wahr, dass es sie gibt und dass sich auch die gegen nichts tun lässt, von Frauen schon gar nicht. Und im Gegenteil, das ist das, was mich noch ein bisschen mehr ins Grübeln bringt, dass mir diese Filme unterschwellig eigentlich auch sagen, Frauen tragen dieses System sogar mit, weil sie sich bereitwillig darin auch selbst zerstören, um zu gefallen und sind, wenn man es etwas ja unwohlwollend auslegt, im schlimmsten Fall nicht nur Opfer, sondern auch teilweise sogar Mittäter. Bevor wir da genauer einsteigen, könnt ihr denn grundsätzlich was damit anfangen, dass ich sage, es gibt diese Parallelität zu Substance? Habt ihr die auch so empfunden?
Der Vergleich liegt nahe, sagen wir mal so. Es ist Body-Horror und Body-Horror von Frauen, wenn wir da natürlich auch an Raw in den letzten Jahren und Titan denken und so, wird einfach interessant. Und ich finde, der Vergleich ist angebracht, dass man das auch sofort nochmal mit The Substance assoziiert, vor allem auch mit dem Ende von The Substance, was ja auch nochmal verheerend ist für die Figur, die wir da gesehen haben. Aber ich muss sagen, dass ich The Substance ungeheuer schätze, also dass er mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und natürlich ist beides Body-Horror, aber für mich ist The Substance vor allem Psycho-Horror, weil es wirklich einen inneren Kampf geht, den eine Frau letzten Endes mit sich selbst austrägt. Und natürlich ist sie sehr, sehr vorgeprägt und vorbelastet durch die Gesellschaft, in der sie lebt, durch das Milieu und die Branche, in der sie arbeitet und in der sie wirklich jahrzehntelang gearbeitet hat. Aber letzten Endes verweist The Substance für mich auf, ja, ich würde sagen, auch sehr differenzierende Weise auf die Kämpfe, die viele Frauen, und ich möchte auch Männer nicht unbedingt davon ausschließen, in sich selbst und mit sich selbst austragen, wenn es um ihr Körperbild, wenn es ums Altern geht. Wenn ich das nochmal vergleiche mit The Ugly Stepsister, um Schönheitsideale geht es für mich schon in erster Linie mit diesem Bezug zum Heiratsmarkt, aber dann auch nochmal, ja, leider nur ansatzweise um die Frage, was eigentlich Schönheit ist und was wie so ein Körperbild, wie so ein Bild von sich selbst geprägt wird. Da haben wir nur, finde ich, ganz, ganz seltene Momente im Film, die ich ganz schön finde, also wenn zwischenzeitlich Elvira auch nackt gezeigt wird, so ein bisschen im Halbdunkeln und die Kamera sich eigentlich so auch, finde ich, ziemlich liebevoll ihren Bauchrollen nähert und einmal wirklich, ja, auf fast schon liebreizende, sehr zarte Weise auf ihren sitzenden Hintern gerichtet ist, also so fernab von Male Gaze oder Sexiness und so weiter, einfach nur so ein Körper in seiner Natürlichkeit darstellt. Das sind Momente, die ich sehr, sehr geschätzt habe, aber die dann sofort wieder verdrängt werden von diesen Body-Horror-Aspekten und diesen, ja, Durchexerzieren dieser Gewalt, die ihr letzten Endes zugefügt wird, gegen die sie auch kaum eine Chance hat, so wie sie geprägt wurde, sich aufzubäumen.
Ich würde da gerne noch mal einhaken direkt. Ich fand es sehr interessant, was du ausgeführt hast. Und ich kann auch sehr mitgehen, wenn du sagst, The Substance hat auch noch mal eine andere Ausrichtung, dass es mehr Psychohorror ist, dass es mehr ein Zwiegespräch mit sich selbst ist eigentlich. Also wir haben ja im Grunde diese beiden Figuren auf der Leinwand, aber im Grunde handelt es sich um die gleiche Frau. Ich muss aber vielleicht nochmal präzisieren, wo ich eben die größte Gemeinsamkeit zwischen den beiden Filmen sehe und die mich in beiden Fällen so sehr stört. Ich frage mich, wir haben in beiden Filmen wirklich einen Kernbestandteil der Handlung, einen Kernbestandteil der Bilder, die wir sehen, ist der körperliche Verfall von Frauen, oft ein zugrunde richten, dass darüber kann man diskutieren, inwieweit gegen sich selbst, inwieweit es selbstbestimmt ist, das bestimmt nicht in vollem Ausmaß, aber wir haben vor allem Bilder, ja, die einen gequälten Frauenkörper zeigen. Nun passiert das ja in beiden Fällen im Dienste der Kritik. Ich habe, wie gesagt, mit dieser Argumentation ein bisschen meine Probleme, weil ich mich frage, wie gut eine solche Kritik funktionieren kann, wenn sie doch auch gleichsam alte Blickgewohnheiten wieder verfestigt. Will sagen, ob diese Filme nicht auch gleichsam dazu beitragen, dass wir uns an den geschundenen Frauenkörper und auch an das Schinden von Frauenkörper immer und immer wieder gewöhnen, selbst wenn es quasi in einer kritischen Variante passieren soll. Und wie gesagt, wie stichhaltig diese Kritik dann letztlich noch sein kann.
Ja, also da möchte ich vielleicht auch mal kurz was einwerfen.
Gern.
Weil ich tatsächlich auch die Erzählung von Elvira gerade in The Ugly Stepsister nicht unbedingt so aussichtslos finde. Das ist eben die Sache. Also wenn wir einmal, wo wir gerade schon dabei sind, eben The Ugly Stepsister mit The Substance vergleichen. Und bei mir ist es tatsächlich im Grunde genau andersrum als bei Dobrila, dass ich aus The Substance ein bisschen ratlos herausgegangen bin. Ich glaube, es war auch einfach, weil mich stilistisch der Film ein wenig erschöpft hat. So. Aber wenn man bei The Substance ja einmal einerseits diese Kritik an diesen Körperidealen betrachtet, aber dann trotzdem sieht, dass ja die Logik dieses Films ist, dass ja eigentlich das Schlimmste, was einem Körper passieren kann, das Alter ist. Also der alte weibliche Körper ist ja die Quelle des Grauens in diesem Film. Und das wird da ja auch nicht hinterfragt. So. Berichtigt mich, wenn ihr das anders seht. Aber was ich ja zum Beispiel bei The Ugly Stepsister eigentlich ganz spannend fand, dann war es ja eigentlich, dass eben nicht, in diesem Falle nicht das Alter, sondern mehr die Körperform, also die Nase und die Rundungen und das Fett am Körper, dass das ja eben nicht als die Quelle des Grauens betrachtet wird. Also du hast da ja gerade schon die Szene angesprochen, wo Elvira heimlich Süßigkeiten isst in ihrem Schlafzimmer und dann gibt es eben diese Blicke auf ihrem Körper, also die Falten an ihrem Bauch, auf denen die Krümel fallen und ihr Po, der da irgendwie auf dem Stuhl sitzt, das ist ein Blick, der von sehr viel Liebe und Wertschätzung geprägt war, wie Emily Blichfeld da auf ihren Körper schaut. Dahingegen das Groteske kommt ja eben durch diese Schönheitseingriffe oder durch dieses Verdrehen dieser Schönheitsideale ins Absurde. Also wenn wir uns am Ende Elvira anschauen, die da auf dem Ball ist und man hat diese künstliche Perücke auf ihrem Kopf und man hat diese angenähten Wimpern, die so seltsam klumpig sind und sie so ein bisschen aussehen lassen wie so eine Betty Boop-Karikatur. Von da zieht ja der Film sein Grauen, also neben natürlich der leiblichen Qual, so, die sie empfindet. Aber wenn wir dann ans Ende schauen, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, ne, eigentlich nicht, weil eben das Märchen bleibt ja intakt, wie es erzählt wurde. Also Cinderella findet ihren Traumprinzen, sie reiten davon und Elvira verliert ja ihre ganzen Merkmale, an denen sie gearbeitet hat. Also ihre Zähne werden ausgeschlagen und ihre ihre Nase ist gebrochen und ihre Zähne fehlen. Aber was der Film ja macht, ist, dass das ja gleichzeitig als eine Art Befreiungsschlag für sie betrachtet wird. Also der Moment, in dem sie dann mit ihrer Schwester das Schloss verlässt und sie hat kaum mehr Haare und ihre Nase ist krumm und ihr Gebiss ist ruiniert. Das ist der erste Moment, in dem sie ganz ehrlich lacht in diesem Film und in dem sie eine ehrliche Freude verspürt, wenn sie dieses Schloss verlässt mit ihrer Schwester. Das heißt, es ist ja schon in diesem Film so dargestellt, dass dieses gewaltsame Wegreißen aus diesem Streben nach diesem Schönheitsideal, das ist, was sie am Ende rettet. Und eine Rettung sehe ich da auf jeden Fall in diesem Film am Ende. Und diese in Rettung eben durch.
Sekunde. Ja.
Ja, in natürlich, es ist ein sehr kleiner Moment, selbstverständlich, aber es ist da.
Ich meine nur, also der Film wurde jetzt ja auch sehr als, ich habe das Wort vorhin auch schon mal gebraucht, als revisionistisches Märchen auf eine Art oder revisionistischer Blick auf diese Geschichte verortet und eben auch ausdrücklich auf feministisch, vor allem aber auch immer in diesem Kontext als ein radikaler Film. Und ich kann verstehen, dass der Film in dem, was er uns zeigt, also dass sein Body-Horror radikal ist. Ich finde aber eben, dass das, was er uns erzählt, weniger radikal ist, weil ja, wie gesagt, den Punkt habe ich vorhin schon versucht zu machen, in dem, was wir sehen, eben doch wieder etwas Gewohntes zeigt, den weiblichen Körper, gegen den sich diese Gewalt richtet. Und ich musste in dem Kontext auch nochmal dran denken, dass wir, glaube ich, uns selbst oft nicht gewahr sind, wie sehr wir uns an diese Bilder gewöhnt haben und wie wenig wir uns an ihnen stören. Also ich musste jetzt auch gerade im Kontext von The Substance nochmal an die Oscar-Verleihung denken und dass dort der Opener war, dass das eine Anspielung auf The Substance war, wo dann der Host des Abends, Conan O'Brien, aus diesem Körper von Demi Moore heraussteigt, noch irgendwie sich bückt, den Schuh hinterherzieht und selbstverständlich ist das etwas zum Lachen. Und ich finde eigentlich, dass es uns so leicht fällt, darüber zu lachen, in Schritt 1 befremdlich. Und was mich dann aber in Schritt 2 noch weiter irritiert, ist die Vorstellung, und ich weiß nicht, ob es da euch auch so geht, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass man diese Situation umdrehen kann. Also, dass du einen Schauspieler nimmst aus einem Film, der irgendwie da Gewalt erfahren hat und dann steigt der weibliche Host am Anfang aus diesem Körper und es wird applaudiert. Das ist das eine, was ich damit meine, aber um meinen Punkt vielleicht noch deutlicher zu machen, wenn dieser Film so radikal ist in dieser Kritik, die er übt oder auch in diesem Empathischen, dann frage ich mich, warum es dennoch, und klar, ihr habt das jetzt beschrieben, es gibt eine Art von Ausblick auf das Ende selbst, würde ich dann aber später nochmal gerne zu sprechen kommen, dennoch, warum braucht es dieses zugrunde richten. Wäre nicht auch ein Film radikal, wäre nicht vielleicht in seiner Stoßrichtung der Kritik sogar wertvoller, würde sich die Gewalt zur Abwechslung mal nicht gegen die Frau selbst richten. Würden wir sehen, wie sie sich gegen das System richtet, in dem Fall würde es zumindest ein kleines Aufwecken zu irgendeinem Zeitpunkt geben. Und um da auch noch mein Beispiel zu nennen, mir tut es auch etwas weh. Ihr habt jetzt auch sehr viel Positives über Elvira genannt. Was mich auch so ein bisschen störte, dass sie unglaublich naiv gezeichnet wird. Und da meine ich diese Szene im Wald, was übrigens auch ein Zitat ist an den Film aus den 70ern, da gibt es diese Szene auch. Ganz kurz, wie sie im Original war, da sehen wir nämlich das Aschenputtel, wie sie vorher schon mal auf den Prinzen trifft. Sie ist dann ausgestattet mit Jägerausrüstung, in einem entsprechend coolen, sage ich mal, Outfit und mit einer Armbrust und zeigt dem Prinzen quasi, sorry, wo es lang geht, weil sie sofort irgendwie den Vogel runterschießt, den sie da nicht kriegen. Und jetzt haben wir 50 Jahre später ein Zitat von dieser Szene, wo wir aber dann Elvira, also die böse Stiefschwester, darin sehen. Sie hat auch diese Begegnung mit dem Prinzen, was da sich allerdings ereignet ist. Also der Prinz ist auch in Gefolgschaft. Die reden recht derb über ihre sexuellen Begegnungen und über die eventuellen Geschlechtskrankheiten, die sie daraus schon gezogen haben. Elvira, die ja wie gesagt von diesem Prinzen, weil sie seine Gedichte gelesen hat, sehr angetan ist, hat kurz vorher die Bandwurmeier genommen, beobachtet sie jetzt und dann fällt sie ihnen auch auf und dann wird dann Witz drüber gemacht, ob er nicht auch sie, F-Wort, und er sagt dann auch irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, das würde nicht mal ich. Und dennoch hält diese Faszination für diesen Prinzen an. Und ich denke mir, entweder man kann diese Szene in diesem Film bringen und muss dann eine Art Aha-Erlebnis machen, oder man kann es nicht so erzählen, wenn man eben nicht diese Hauptfigur als, ich glaube, ich habe es vorhin eindimensional genannt, genauso zeichnen will. Wie ging es euch denn damit, mit dieser Szene vielleicht speziell?
Ja, also das war die Szene, in der ich wirklich auf so ein Erwachen gewartet habe ihrerseits. Also wenn ich mich recht erinnere, aber es kann sein, dass ich das auch durcheinander bringe, hatte sie da noch nicht einmal das Bandwurmei geschluckt, sondern hatte es quasi vor sich. Alma hatte sie allein im Wald zurückgelassen, weil sie das unmöglich fand, was Elvira da vorhat. Mhm. Und dann begegnet sie eben diesen Jungs. Ich habe auch ein paar grausige Zitate, aber das lasse ich jetzt nochmal weg. Es ist wirklich schlimm, wie sie daherreden, auch mit Blick auf sie, wie ja, frauenverachtend und vulgär dieser feine Prinz eigentlich ist. Und sie sieht sich das an, lässt auch diese Beleidigung über sich ergehen, ohne etwas zu sagen. Und wie gesagt, wenn ich mich recht erinnere, schluckt sie dann das Bandwurmei, was einfach für mich so eine Reaktion darstellt, ah, wenn ich ihm also noch nicht hübsch genug bin, dann arbeite ich jetzt einfach noch härter dafür, nachdem ich so beleidigt wurde. Und das ist schon, das ist hart mit anzuschauen, weil natürlich ist es einerseits ein Märchen, Anti-Märchen, Body-Horror, aber es ist auch letzten Endes eine Coming-of-Age-Geschichte. Und ich habe also viele Momente so den Eindruck gehabt, ihr wird irgendwie die andere, die hässliche Seite offenbart. Also alles, was so ihren eigenen Märchenvorstellungen zuwiderläuft, wird ihr so mehrfach gezeigt im Film. Auch als sie ja, Agnes und den Stallknecht im Pferdestall entdeckt und so. Ich hatte so den Eindruck, okay, das ist so ihre erste, ja, Heranführung an Sexualität, weil sie davor wirklich nur in diesen romantischen Vorstellungen von Prinz Julians Gedichten lebt, die garantiert ein Ghostwriter am Hof geschrieben hat, aber egal. Und auf jeden Fall ist es ganz, ganz schwierig für mich, ja, sie da auch dauerhaft als fesselnde Frauenfigur irgendwie zu betrachten, weil dieses Erwachen bis zum Schluss nicht kommt und auch nur am Schluss so ja, nur so angehaucht ist. Und auch an einem Schluss, wo wir sagen müssen, wo sie ja gar keine andere Wahl hat, als vielleicht mal den Blickwinkel auf das ganze Geschehene zu ändern.
Hm. Vielleicht noch ein ganz kurzer Einschub. Das ist genau, glaube ich, das Problem, was ich eben damit habe, dass durch diese Figurenzeichnung, und ich sehe das eben auch in The Substance mit dieser extremen, ja, Brachialität, wie das alles auch zu Ende gedacht wird, dass mir diese Filme irgendwie auch vermitteln, wir kommen da nicht raus. Und deswegen ist es für mich auch nicht sonderlich subversiv und für mich persönlich, ich war mir auch nicht sicher, ob ich das vielleicht zu eng sehe, ob vielleicht dieser Schluss, den wir später auch haben, noch mehr Hoffnung aufweist, und hatte dann auch nochmal Interviews mit Emily Blichfeld gelesen, wo ich sehr, sehr schade fand, dass sie auch nochmal sagte, wir alle wollen in den Schuh passen. Wo ich mir denke, ist es wirklich gut, wenn wir quasi auch diese Erzählung immer wieder nähern? Jede Frau sieht sich so sehr dem ausgesetzt und vielleicht kann man da noch irgendwie mitgehen. Also klar, das ist das System, in dem wir leben, aber es gäbe es auch keine Alternative, sich davon irgendwie zu lösen. Es gäbe es überhaupt keine Hoffnung auf Änderung, weil, und darauf will ich hinaus, wenn wir diese Erzählung immer wieder nähern, finde ich, stärken wir auch das System und den Glauben an Schönheitsideale, die letztlich ja vor allem eine gesellschaftliche Praxis sind. Und wenn wir die immer wieder nähern, sei es durch Filme, die Kritik üben wollen oder nicht, sie verfestigen ja ihre Existenz. Könnt ihr damit was anfangen? Also versteht ihr, worauf ich mit meiner Kritik hinaus möchte?
Ja, ich glaube, ich verstehe sehr gut, woher du kommst. ich habe gerade darüber nachgedacht, naja, auch auf welcher Ebene sich der Film lesen lässt, dass es einerseits natürlich eine Sozialkritik ist, die da geäußert werden soll. Aber dass es natürlich gleichzeitig auch naja, auf einer persönlichen Ebene zu lesen ist. Also ich finde, es gibt, das kann man wohl auch so interpretieren, also es gibt ja wenige Genres, die so persönlich sein können wie der Body-Horror. Also wenn du durch dein Avatar, den du da als Filmemacherin schaffst, tatsächlich ja in den Körper eindringen kannst, Dinge aus dem Körper dringen können. Und ich persönlich, wenn ich irgendwie zurückblicke an meine eigene Geschichte mit meinen Körperbildern, mit meinen Essstörungen, das war dieser Ekel mit dem eigenen Körper, der dort wiedergespiegelt wurde, der war für mich sehr nachvollziehbar und sehr spürbar, wie er da bebildert war. Ich glaube, also meine Frage, auf die ich jetzt auch keine direkte Antwort habe, ist, wenn es diesen Drang gibt, genau diesen Selbstekel irgendwie wiederzuspiegeln oder auszudrücken in Filmen, eben auch in Narrativen, die einen sehr persönlichen Aspekt haben. Genau, also so wie es auch ja, wie es glaube ich auch in The Substance gesagt wurde, also auf der einen Seite gibt es da natürlich einen Appell, den man da ranhängen will, aber auf der anderen Seite auch einfach um so eine Bestandsaufnahme.
Dubrila, möchtest du zu der Kritik, die hier drin steckt, noch was ergänzen?
Ja, also ich möchte auf das gerne auch zurückkommen, was du gesagt hast, Arabella. Du hast auf jeden Fall einen Punkt und ich kann das total verstehen, dass man jetzt nicht wieder und wieder eigentlich so Frauen gezeigt bekommen will, die so viel Torturen über sich ergehen lassen, auch so viel Gewalt gegen sich richten und dann in einem Jahr schon fast spektakulären Showdown nochmal vollends fertig gemacht werden. Das ist hart mit anzuschauen und das empowernd liegt da nicht so als Beschreibung nahe, mit Sicherheit. Aber ich muss sagen, trotzdem gibt es für mich diesen Unterschied zwischen The Substance und The Ugly Stepsister. Bei The Substance, wie gesagt, finde ich, das ist schon, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob es dieses Ende gebraucht hätte in dem Spektakulären, aber ich sehe es wirklich so als sehr, sehr tiefe und schmerzhafte Auseinandersetzung damit, wie viel Hass, wie viel Verachtung man auch gegen seinen eigenen Körper richten kann und wie weit der gehen kann, wenn man dem nicht Einhalt gebietet. Und in The Substance gibt es immer wieder Momente, also zunächst Momente der Zögerlichkeit, wo Elizabeth zunächst einmal anfangs doch überhaupt zögert, diese Substanz zu nehmen und das zu wagen. Und ich würde schon sagen, das ist ein Zögern, wo ihr vielleicht auch durch den Kopf geht. Ich könnte mich vielleicht aber auch einfach so akzeptieren, wie ich bin. Ich habe den Job jetzt zwar verloren, aber vielleicht kann ich was Neues am Leben und an mir entdecken. Und dann tut sie es aber doch, aber es dauert schon einen Moment. Und dann gerät dieses Experiment und diese Substanz letzten Endes außer Kontrolle. Also sie, sobald sie in ihrem jugendlichen Körper ist, neigt dann auch zum jugendlichen Freisinn, hält sich nicht an die Regeln und sie hat mehr und mehr Konsequenzen dadurch und überlegt dann immer wieder, das abzubrechen. Das Ganze. Und das ist wirklich ein Kampf. Und ich muss auch sagen, dass man muss das nicht empowernd finden, also vor allem, wie es sich dann zum Ende hin entwickelt. Aber so wie es gespielt ist, wie es inszeniert ist, habe ich auf jeden Fall jede Menge Mitgefühl empfunden. Und ich kann mir schon vorstellen, und ich lese das schon auch immer wieder, dass Leute sich darin wiedererkennen. Und dass es ja quasi vielleicht auch so eine Art Cautionary Tale ist, wie weit man diese sehr selbstdestruktiven Gedanken niemals kommen lassen darf. Genau, ich glaube schon, dass es da helfen kann. Und wenn ich mir The Ugly Stepsister anschaue, gibt es ja kein Zögern. Also es gibt kein Aufbäumen gegen den Willen der Mutter. Es gibt kein Abwenden von einem Prinzen, der wirklich ja keineswegs ja, wo es überhaupt nicht anstrebenswert, mit dem, anstrebenswert wäre, mit dem zusammenzukommen. Das alles, diese Momente des Nachdenkens, der Zögerlichkeiten sind alle weg, was dann auch die Identifikation mit ihr ein bisschen erschwert. Ja.
Ich fand vieles, was du gesagt hast, auch sehr nachvollziehbar. Teilweise kann ich auch mitgehen. Nur noch mal zur Einordnung. Mir persönlich geht es nicht darum, dass diese Filme per se empowernd sein müssten oder dass ich es mir einfach persönlich ungern anschaue. Ich finde, was du sagtest, das ist diese eine Seite der Rezeption dieser Filme, dass es einigen Leuten sehr zu helfen scheint, die auch wirklich betonen, ich fühle mich gesehen. Und das finde ich auch eine schöne Sache, die diese Filme quasi auch erreichen können. Ich habe bloß den Eindruck, und der ist natürlich subjektiv und muss auch immer irgendwie subjektiv sein, ich habe mich nur ein bisschen bestätigt gefühlt mit ewigen Oscar-Beispiel, ne, also dass wir das letztlich ins Lächerliche ziehen, dass in einem bei einem Groß des Publikums das nicht so ankommt und da eher das Spektakel gefeiert wird. Also dass dann eben so krass, heftig, bei Substance war es oft noch das Wort sexy irgendwie fällt in Kritiken, gerade auf Film-YouTube, wo ich mir denke, ah, da ist natürlich darf man einem Film nicht die Schuld daran geben, wie er vom Publikum aufgenommen wird. Alles, was ich sage, ist die Kritik dann tatsächlich so wahnsinnig stichhaltig, wenn, und das unterstelle ich jetzt einfach bei einem Groß, das anders ankommt, beziehungsweise teilweise sogar zelebriert wird, was in diesen Bildern zu sehen ist. Aber ich danke euch sehr für das, was ihr quasi jetzt auch immer wieder erwidert habt auf meinen Beharren hier. Ich würde aber sehr gerne natürlich noch auf andere Aspekte im Film zu sprechen kommen. Vor allem den, der schon gefallen ist, nämlich auch die Darstellung von Sexualität im Film, fand ich sehr auffällig. Es ist schon gefallen, dass Elvira eben auch einmal das Aschenputtel beim Sex erwischt mit dem Stallburschen. Ich würde sagen, das hat fast pornografische Qualität, ohne das werten zu meinen, einfach was den Grad der Explizitheit angeht, welche Darstellung wir da erleben. Wir haben aber auch viel Sexualität im Kontext der Mutter Rebecca, wenn sie gezeichnet wird, wobei es hier weniger explizit ist, bis auf eine Ausnahme, wenn ich mich korrekt erinnere. Auf jeden Fall ist das ein, ja, eine Art stilprägendes Element, was wir in The Ugly Stepsister haben. Samuel, was denkst du denn darüber? Warum gibt es diese sehr expliziten Szenen im Film? Haben sie eine gewisse Funktion oder dienen sie letztlich auch vor allem ja eine Art Provokation?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. ich glaube, ich habe relativ früh für mich akzeptiert, dass Provokation auch irgendwie ein Mittel des Films ist. Also ich glaube, schon damit begonnen am Anfang, als sich Elvira irgendwie diesen Pickel in dem Spiegel ausdrückt und man sieht dann, wie da der Eiter austritt, wo ich auch sehr lange nachgedacht habe, okay, warum stand das jetzt irgendwie an dieser Stelle? Deswegen glaube ich schon, ja, dass diese Sexualität auch, also dass diese explizite Darstellung von der Sexualität auch eben dazu dient, zu provozieren, aufzureizen. Aber zum Beispiel, also und insofern ist es, ich weiß nicht, ob es immer für mich aufgegangen ist. Also wir können ja zum Beispiel auch noch über die Figur von Rebecca sprechen. Aber bei dieser Sexszene sind, die du gerade beschrieben hast, also wo sie dann, oh mein Gott, Moment, wo sie Agnes beim Sex im Stall erwischt, also man hat da ja diese sehr lange statische Einstellung und die ist beinahe pornografisch, aber ich habe die auf eine Weise eingeordnet, dass ja auch Elvira so in ihrer eigenen aufblühenden Sexualität, dass sie da auch, ja, sich, so komisch das klingt, sich selbst da auch ein wenig sieht. Ich habe tatsächlich davor mir den Trailer für den Kurzfilm von Emily Blichfeld angeschaut. Der heißt Sarahs intime Geständnisse. Und der handelt ja letztendlich von einer jungen Frau, die mit ihrer eigenen Vulva spricht. Also die Vulva hat eine Stimme. Und dann schaut sie ihre eigene Vulva dann immer im Spiegel an, die dann mit ihr redet. Und dieses Bild habe ich darin so ein bisschen gesehen, dass es nicht darum geht, dass das Aschenputtel jetzt bloßgestellt wird oder ausgestellt wird, sondern dass sie sich ja selbst ein wenig in ihr erkennt. So.
Dobrila, wie ging es dir mit den Darstellungen? Hast du da eine Funktion erkannt und findest du, sie haben ja den Film eher bereichert, wenn man das so sagen kann?
Also für mich hatte es vor allem die Funktion, dieses weichgezeichnete und märchenhafte, das Elvira in ihren Traumvorstellungen hat, zu konterkarieren mit etwas ihr unbekanntem, düsterem, vielleicht zugleich anziehenden und abstoßendem. Also so habe ich es gelesen und ihren Blick darauf. Es ist aber, ich stimme dem gänzlich zu, dass es schon wirklich in eine pornografische Richtung ein wenig geht. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass Emily Blichfeld sich auch wirklich hat inspirieren lassen von einem Sexfilme, einen polnischen, glaube ich, Sexfilmemacher aus den 70ern bei ihren Inszenierungen. Und ich war ein bisschen überrascht, also wie explizit die Bilder teilweise sind, auch mit Rebecca, als sie mit einem jungen Mann im Bett zugange ist und von Alma zum Schluss hin gestört wird. Es hatte etwas, wie soll ich sagen, es hatte schon etwas sehr, sehr Künstliches auch irgendwie. Also schon, Emily Blichfeld ging es jetzt nicht darum, irgendwie so einen Sexakt, glaube ich, in voller Natürlichkeit irgendwie darzustellen, sondern wirklich gerade so, dieses Posenhafte auch hervorzuheben.
Mhm. Nee, würde ich auch ziemlich mitgehen, was ihr gesagt habt, ne? Dass es auch eine Form letztlich der Provokation auch bleibt, des Posenhaften, wenn man so will. Ich habe damit auch gar keine Probleme. Ich fand es in der Hinsicht auch charmant, dass es eben zusätzlich, wie du sagtest, glaube ich, Dobrila, nochmal dieses Märchenhafte und das Traumhafte einfach in seiner, ja, dass es so grafisch ist, auch nochmal aufbricht. Wir hatten vorhin oder jetzt auch mehrmals schon die Mutter Rebecca genannt. Ich fand fast, was die Erzählung angeht, die Darstellung von Sexualität wichtiger. Wie ging es euch denn generell mit der Figur der Rebecca?
Fange ich mal an. Wir haben, genau, gerade du, Arabella, hast ja eben auch angesprochen, dass, was dich ein bisschen stört an gerade Reinterpretationen von Märchen, dass da oft so dieser Drang erkennbar ist, dass man die Boshaftigkeit der Bösewichte irgendwie rationalisieren möchte, dass man da irgendeine Erklärung braucht, von der das herrührt. Und es ist ja schon so, dass bei Rebecca eine klare Motivation und eine klare Not erkennbar ist, aber gleichzeitig steht ja auch ziemlich fest, dass das eine ziemlich furchtbare Person ist. Also dass sie ziemlich grausam, dass sie unnachgiebig ist, dass sie auch sehr unempathisch mit ihren Kindern ist. Das fand ich auch, ich finde, das hat dem auch ein gewisses Gleichgewicht gegeben. Also dass nicht nur die männlichen Figuren in diesem Film als impulsgesteuert und niederträchtig dargestellt wurden, sondern auch die Mutter. Aber genau, gerade wenn es um die Darstellung von Sexualität in dem Film geht, also ich weiß nicht, wie das für euch war, aber wo es dann gerade zum Ende hin auch ein bisschen dazu neigte, dass gerade durch den Sex und durch diese Sexszenen auch so eine leichte Abwertung von dieser Figur vorgenommen wird, irgendwie von ihrer Gebrochenheit, die jetzt nicht ausschließlich irgendwie von so einer Not getrieben ist, sondern auch von so einer Triebbefriedigung irgendwie. Aber wie war das für euch?
Das ging mir ein bisschen ähnlich. Also ich war auch so zunehmend schockierter dahingehend, dass die, ja, dass eigentlich noch immer schlimmere Facetten der Figur irgendwie gezeigt werden. Also natürlich haben wir schon zum Anfang, wie sie ihre Tochter Elvira all diese Schönheitsoperationen zumutet. Aber dann haben wir auch ihren eigenen Umgang mit Agnes, nachdem Elvira anscheinend ausgeplaudert hat, dass Agnes Sex mit dem Stallburschen hatte, wird sie von Rebecca richtig fertig gemacht. Und ich meine auch so wirklich sehr, sehr misogyn beleidigt und irgendwie so als unmoralisch dargestellt. Und ich glaube, zum Ende hin sollen wir Rebeccas eigene Moral mehr und mehr in Frage stellen. Also zum einen dadurch, dass sie ja sich sowieso fortwährend als sehr, sehr grausame Mutter gezeigt hat. Und dann geht es bei den Sexszenen mit ihr. Es ist ja nicht nur der junge Mann ganz gegen Ende. Es ist auch der Kaufmann, der das Kleid für Elvira zwischendurch vorbeibringt und sich wirklich auch ekelhaft an Agnes vergreifen möchte und so. Mit dem hat sie dann auch nochmal Sex. Und ich finde, es wird angedeutet, dass sie sich quasi mehr oder weniger auch prostituiert, um dieses Kleid bezahlen zu können und weil sie eben hoch verschuldet ist. Eigentlich gibt das Gut nichts mehr her, womit sie einerseits die vielen Eingriffe bezahlen kann und die Ausstattung für Elvira.
Ja, ich fand die Darstellung von Rebecca teilweise etwas misslich, ne? Also es ist nur konsequent, dass alle Figuren, ich finde, im Grunde kommt ja niemand so richtig gut weg. Vielleicht meiner Meinung nach noch am besten das Aschenputtel, ironischerweise. Was ich aber eben ein bisschen schade fand, ist, dass bei Rebecca das gerade in manchen Momenten mit der Sexualität verknüpft ist. Ich würde jetzt die Prostitution rausnehmen, aber gerade gegen Ende, und danach können wir auch sehr gerne aufs Ende selbst zu sprechen kommen, wird das so verknüpft, also diese nicht, keine gute Mutter sein, nicht für die Tochter da sein, wenn sie einen jetzt auch ganz akut braucht, mit irgendwie Lüsternheit und mit Lust auf Sex? Das fand ich ein bisschen ungünstig, und wo ich mir auch dachte, wenn der Film da eigentlich so wachsam sein will und eine Geschichte umschreibt und auch mit Märchentropen spielt, sie aufbricht, dass mir so scheint, als wäre die böse Schwiegermutter durchgerutscht, beziehungsweise eigentlich noch den Aspekt der Lüsternheit irgendwie ergänzt worden, was ich ein bisschen schwieriges Stereotyp finde. Also es geht so in dieses leichte Muttershaming aufgrund der Lüsternheit, aber vielleicht denke ich da auch ein bisschen zu weit, ich weiß es nicht. Vielleicht war ich bis zu dem Zeitpunkt auch einfach schon sehr kritisch, was das alles angeht. Aber wie gesagt, ich würde gerne auf das Ende selbst nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht setzen wir da an, wo die Szenen schon abgetrennt sind. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt haben wir auch schon ziemlich gut besprochen, was passiert. Vielleicht noch als Einschub, weil wir ohnehin gerade bei Rebecca waren, die Szenen werden teils von Evira selbst abgetrennt, eben in diesem letzten Aufbäumen, in dem letzten Versuch, doch noch den Prinzen zu bekommen und in den Schuh zu passen. Die andere Hälfte der Szenen wird aber dann von Rebecca abgehackt. Sie kommt nämlich aus besagten Schlafzimmer heraus, etwas genervt von ihrer Tochter. Echtes Mitleid ist auf jeden Fall nicht zu erkennen. Sie nimmt das Beil und sagt, ach Kind, du hast die Falschen gewählt, und hackt dann nochmal nach, dass sie wirklich gar keine Szenen mehr hat. Dann hört Elvira, dass der Prinz tatsächlich auch eingetroffen ist. Sie verliert sich in einem Tagtraum oder halluziniert in ihrer Ohnmacht wegen der Schmerzen. So genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall hat sie den Eindruck, dass ihr der Schuh nun passt, verstümmelt, tatsächlich sich doch noch alles zum Guten wendet. Sie robbt dann auf dem Bauch zur Treppe. Wir sehen nochmal diese blutigen Füße, beziehungsweise das, was eben noch davon übrig ist. Wir sehen auch den blutigen Mund, nachdem ja auch ein paar Zähne fehlen mittlerweile, und die kahlen Stellen auf ihrem Kopf als Resultat des Haarausfalls durch den Bandwurm. Sie stürzt dann nochmal die Treppe hinunter, hört dann, dass der Prinz draußen tatsächlich eingetroffen ist, aber im Aschenputtel seine eigentliche Angebetete ausgemacht hat. Dann auftritt Alma, Der Schwester von Elvira, die ihr ein Gegenmittel gegen den Bandwurm gibt. Wir sehen dann eine recht lange Brechszene, meiner Meinung nach auch die heftigste Szene in dem Film, aber kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Auf jeden Fall kriecht der Wurm dann aus ihrem Mund und Schwester Alma muss sehr viel Kraft aufwenden, um dann sehr lange an dem mittlerweile meterlangen Wurm zu ziehen, der dann auch irgendwann aus der Schwester tatsächlich raus ist. Und dann sehen wir die allerletzte Szene, die wir auch schon angesprochen hatten, dass Alma ihre ausgezehrte Schwester nach draußen bringt, in ja eine Art Schubkarrenposition, würde ich es mal nennen. Also sie kann ja nicht mehr richtig gehen, sie ist also auf den Händen. Beide sitzen am Schluss auf dem Pferd und dann reiten sie davon. Samuel, wie hast du das Ende dieses Films empfunden? Steckte da noch, ich glaube, ich hatte es von dir schon gehört, eine Art märchenhaftes und wenn sie nicht gestorben sind drin, also eine Art der Hoffnung?
Ja, ich glaube, das habe ich vorhin ein bisschen vorweggegriffen. Sorry dafür. Also ich war zuerst etwas überrascht, dass zwei so extrem intensive Sequenzen direkt nebeneinander liegen. Also zuerst wo Elvira sich von ihren Zähnen trennt und direkt danach, wo sie sich eigentlich ihres Bandwurms entledigt. Aber für mich steckte gerade in dieser Szene mit dem Bandwurm eben auch etwas seltsam Kathartisches. Also, das ist ja auch, ich glaube, das ist auch das, was ich aussagen wollte vorhin. Also, dieser Film, auch in dem Genre, in dem er sich bewegt, beschreibt ja fast wortwörtlich eine Innerlichkeit, einen innerlichen Zustand. Gerade die Eingriffe an Elvira sind ja auch ein bisschen dazu konstruiert, um irgendwie diese Innerlichkeit auszudrücken, eben dieser Selbsthass, der da in ihr brodelt, diese Abscheu gegenüber sich selbst, dass die halt irgendwie sich in diesem gigantischen, fast Anaconda großen Bandwurm manifestiert, den ihr dann ihre Schwester dort herausziehen muss. Also das ist ja auch unglaublich unglaublich symbolisch, was da passiert, vor allem als dann der Bandwurm zuckend auf dem Boden liegt und dann nimmt ihre Schwester sich ein Messer und schneidet den durch, wie man so eine Nabelschnur durchschneidet. Also dass darin auch ja so eine Wiedergeburt steckt. Also das ist ja da ganz, ganz klar so symbolisiert. Und deswegen, klar, also in seiner Genrelogik will der Film da in den letzten 15 Minuten, glaube ich, nochmal deutlich, deutlich aufdrehen. So. Also wir haben ja auch alle auf diese Sequenz gewartet mit dem Hackebeil, wie das da auch auf dem Filmplakat zu sehen ist, aber eben gerade diese gesamte letzte Sequenz, wo dann ihre Schwester wiederkommt, ihre Schwester, die, glaube ich, auch im Hintergrund die ganze Zeit sehr viel gelernt hat. So, also auch wenn sie wenige Worte hat, durchläuft die Schwester gerade einen unglaublichen Prozess. Also dadurch, dass sie sich einerseits von ihrer Mutter distanziert, dass sie sich auch von Elvira distanziert, dadurch, dass der Stallbursche fortgeschickt wird, muss ja auch sie Hausarbeit verrichten. Ich glaube, darin soll auch so ein gewisser Perspektivwechsel stecken, den sie dann wieder mitnimmt. Und deswegen war das, genau, also um da glaube ich, auf den Punkt zu kommen, ich glaube, da wird dann diese Beziehung eben zwischen Elvira und Alma, ihrer Schwester, nochmal zusammengeführt und wie sie dann eben gemeinsam so ein bisschen einen Ausblick auf was Neues haben. Von daher fand ich das sehr eklig, sehr, sehr lang, aber auch auf eine seltsame Weise sehr schön.
Ich schiebe mich mal ganz kurz dazwischen, dass wir dann nicht ganz so negativ enden. Also ich fand das Ende in jedem Fall konsequent, so viel kann ich sagen. Ich fand auch ganz schön, was du gerade beschrieben hast, Samuel, dass du diesen Moment mit dem Bandwurm oder die Szene, eher die sehr lange Szene, seltsam kathartisch fandest. Ich kann auch diesem Bild mit der Nabelschnur etwas abgewinnen. Für mich hatte diese Szene eher leider etwas seltsam Komisches und da schließt sich dann der Kreis mit dem Problem, was ich mit diesem filmischen Ansatz habe. Wenn ich ihm abkaufe, und das tue ich durchaus, dass Schönheitsideale ein so großes Problem sind und wenn der Film, und das tut er für mich stillschweigend, das auch rechtfertigt, dass wir über so lange Zeit dieser Tortur, dieser Figur folgen, dass wir das zeigen müssen, um dieses Leid ernst zu nehmen, frage ich mich, warum am Schluss nochmal eine Szene, ein Schlusspunkt stehen muss, der das dann doch, und so wirkte es auf mich bei allem Ekligen, was da auch mit drin war, ein Stück weit wieder ins Lächerliche zieht. Ich finde, da widerspricht sich der Ansatz ein Stück weit und deswegen war das letzte Gefühl, was ich mitgenommen habe, eins, was so, ja, zwischen leichter Wut, leichter Enttäuschung, aber auch ein bisschen Traurigkeit mit drin steckte, weil ich nichts Schönes, sondern ein Lächerlichmachen über diese Figur gesehen habe und ich möchte das Emily Blichfeld gar nicht unbedingt unterstellen. Das war die Wirkung, wie ich sie wahrgenommen habe und es ist leider auch wieder das, was ich in vielen Kritiken und Reaktionen auf den Film lese, dass es durchaus nicht selten ist, dass das als lustige Szene empfunden wird. Und wie gesagt, per se muss das nicht schlimm sein, aber ich finde, es führt die Kritik ein Stück weit ad absurdum, beziehungsweise die Rechtfertigung dieses Ansatzes. Aber wie gesagt, ich wollte auch nicht ganz so negativ enden. Dubrila, hat dir das Finale vielleicht besser gefallen?
Auch da wieder ein bisschen gemischt, mein Eindruck. Also ich kann die Traurigkeit auf jeden Fall nachvollziehen. So ging es mir auch. Also man kann wirklich, Samuel hat zu Recht gesagt, es entspricht einer gewissen Genre-Logik, dass da nochmal richtig auf den Putz gehauen wird und so, dass es auch vielleicht erwartet wird. Aber es kann auch so sehr schnell Richtung Erniedrigungskino gehen und das fand ich schon sehr hart mit anzuschauen. Also eben nicht nur, dass sie sich die Zehen des einen Fußes abgehackt hat, dann auch noch die des anderen Fußes abgehackt werden, dass alles, was sie an Prozeduren hat machen lassen, nochmal so aufgehoben wird, indem sie stolpert, ihre Zähne nicht mehr gerade sind, sie verliert und so weiter. Es ist sehr hart mit anzuschauen und ich kann nicht nachvollziehen, wenn das Leute so wirklich lustig finden, weil ich es auch wirklich eher traurig und schade finde. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was wollte dieser Film? Ich hatte mir vom Film ein bisschen erhofft, auch wenn es lediglich eine Perspektivverlagerung war, dass man aber auch die Schönheitsmoral der vor allem Grimmschen Aschenputtel-Version noch mal stärker in Frage stellt, weil, wenn ich mich recht erinnere, wir kennen die Grimmsche Version, also eine der Versionen ist eben auch, dass es zwei Stiefschwestern gibt, eine sich den großen Zeh abtrennt, um in den Schuh zu passen und die andere sich die Ferse irgendwie abschneidet, um reinzupassen. Keine passt rein, das heißt, Rucke die Kuh, der Blut ist im Schuh und so. Und sie werden wieder fallen gelassen vom Prinzen, damit er endlich Aschenputtel findet. Und sie werden quasi damit auch so ein bisschen verhöhnt. Es wird verhöhnt, dass sie überhaupt dachten, sie könnten diese zarten Füße haben, diese Art von Schönheit verkörpern, die nur jemand, der so moralisch rein und damit quasi geboren ist, wie Aschenputtel haben kann. Und in einer noch späteren und schlimmeren Version des Grimmschen Märchens werden den Stiefschwestern sogar von Vögeln die Augen ausgepickt. Mhm. Also es ist wirklich so, sie werden dafür bestraft, dass sie sich überhaupt angemaßt haben, denken zu können, dass sie diesem Schönheitsideal entsprechen könnten. Und letzten Endes wird das in einer gewissen Weise von The Ugly Stepsister nochmal bestätigt. Auch darin, wie Agnes fortwährend dargestellt wird, als jemand, die mit einer, mit einer Grazie geboren ist, die sie nicht mal weiter formen muss und auch eine Person der höheren Mächte doch gnädig zuspielen am Ende, vielleicht auch bedingt durch ihre Schönheit. Und das ist dann ein bisschen bitter und das Einzige, was es ein bisschen nochmal, ja, sanfter rüberkommen lässt, ist das, was Samuel auch vorhin angesprochen hat, dass es diesen Moment gibt, wo Alma quasi Schubkarre mit Elvira fährt und die beiden kurz lachen mussten. Und das hat mir auch so ein Lächeln entrungen. Und dass es auch diesen einen Moment gibt, wo Elvira kurz draußen sitzt und sich von diesem Pferd abwenden will. Aber dieses Pferd, wenn ich mich recht erinnere, nochmal auf sie zukommt und irgendwie so gezeigt wird, dass das Pferd stört sich nicht an deinem Aussehen. Also das weiß ich nicht. Das waren so kleine, kurze Trostmomente und ich hätte mir gewünscht, dass das noch ein bisschen mehr ausgeführt und reflektiert wird, worum es hier wirklich geht. Mhm.
Darf ich da vielleicht nochmal ganz kurz was hinzufügen?
Mhm. Natürlich.
Genau, gerade weil du eben nochmal auf eben auf Agnes zu sprechen gekommen bist, die ja irgendwie durch das, was ihr gegeben ist, dann letztendlich einem Happy End entgegenreitet. Aber das würde ich vielleicht nochmal hinterfragen, weil wir ja auch den Prinzen kennengelernt, wie hieß er? Julian, genau. Prinz Julian, der ja auch als ein ganz begnadeter Dichter, aber als ein ganz widerlicher Mensch wiederum dargestellt wird. Und dann ist die Frage, ist das tatsächlich so ein Happy End für sie? Also es steht fest, irgendwie sie gewinnt den Wettkampf am Ende, aber wie glücklich wird sie tatsächlich sein mit dem Preis, den sie dann am Ende gewinnt? So. Und ich, genau, also ich frage mich dann halt, liegt gerade in dieser Starrheit dieses Systems, in dieser Unüberwindbarkeit dieses Systems eben nicht auch die Kritik dieses Films. Also gerade dadurch, dass Julian ja in seiner gesamten Widerlichkeit dargestellt wird, aber es gibt eigentlich nie einen Sinneswandel gegenüber ihm, also dass irgendwie dieses Glorifizieren dieses Mannes eben nicht gebrochen wird. Und auch darin steckt ja auch eine Aussage so. Und genau, und dass du dieses System eigentlich nicht, dieses System, das auf eine Weise nur dadurch überwindbar ist, dass du eigene Wege schaffst, so, und eigene Entwürfe schaffst.
Wobei, ich finde, bei Agnes ist das Hintreiben zum Prinzen ja eigentlich noch nachvollziehbarer als bei Elvira, weil bei Agnes ja die direkte Abhängigkeit besteht, dass sie aus dieser Patchwork-Familie, die sie ja denkbar schlecht behandelt, einfach auch einen Ausweg braucht. Na, also ich finde, da ist der ökonomische Faktor oder das Fliehen müssen aus diesem Zusammenhang fast größer. Ich finde, sie wirkt da reflektierter als Elvira. Also sie hat ja eigentlich diesen Stallburschen, ich weiß nicht, wenn ich mich recht erinnere, war das nicht nur rein sexueller Natur, sondern dass da schon eben auch Gefühle ihrerseits mit im Spiel waren, dass sie da aber sehr pragmatisch denkt und dann eben zum Prinzen hintreibt, um sich aus dieser Situation zu retten. Deswegen kann ich da Agnes noch etwas besser ja nachvollziehen, wie sie da handelt, aber auch nochmal, wie Agnes gezeichnet ist. Ich hatte es, glaube ich, vorhin auch nochmal kurz gesagt. Ich finde, sie ist mir im Film stellenweise sympathischer als Elvira. Und da frage ich mich auch, ich glaube, in diese Richtung hattest du auch schon argumentiert, Dubrila, wie gut der Film da ein Stück weit sein Versprechen auch einlöst. Weil am Ende ist für mich das Aschenputtel fast wieder moralisch reiner. Also wir haben einmal nach der Todesszene des Vaters, dass sie irgendwie Elvira so sehr ankeift. Ich finde aber, das wird auch wieder aufgehoben durch eine Szene, als Elvira sich eben in einer sehr entwürdigenden Situation befindet, in der Küche mit verbundenen Augen nach dieser Wimpern-OP nach Essen sucht und sie ihr ein Stück Kuchen reicht. Während ich finde, Elvira wird quasi mit jeder OP, die sie zunächst entstellt und dann aber ein Stück weit nach allgemeinen Normen schöner macht, dass sie auch missgünstiger wird. Mhm. Und deswegen, darauf will ich hinaus, dass dieser Film auch diesen Konnex so ein bisschen schafft, letztlich böse ist gleich hässlich. Ich finde, man kann sich ja auch fragen, warum dieser Film überhaupt The Ugly Stepsister heißt. Mhm. Im Grunde sind das ja die bösen Stiefschwestern, das hat man stillschweigend aber auch miteinander verbunden. Und wie gesagt, das ist vielleicht eine subjektive Lesart, was das Aschenputtel angeht, aber dass sie mir ab einem bestimmten Punkt sympathischer war als Elvira. Also was bei mir nämlich auch diese Entnervtheit natürlich hatte, dass sich Elvira irgendwie nie emanzipiert, dass sie diese große Naivität hat. Aber wie gesagt, ich finde sie auch keinen sonderlich empathischen Charakter irgendwann mehr.
Nee, geht mir auch so, wobei man ihr zugute halten muss vielleicht, dass sie ja dieses Bandwurmei isst und dann heißt es irgendwie, es vergehen 3 Monde, also 3 Monate sich quasi von diesem Bandwurm aushöhlen lässt und wahrscheinlich auch einfach dem Wahnsinn anheimfällt. Also.
Sonst glaubt ihr, es ist alles gesagt zum Film? Wollt ihr noch irgendwas ergänzen?
Nee.
Wunderbar, dann stelle ich die Frage, die in jeder Folge von Cuts stehen muss, nämlich, muss man diesen Film gesehen haben? Was denkt ihr?
Also ich glaube, Menschen, die gerne so Neuinterpretationen von Märchen schauen und da gern auch diese düsteren Twists drin mögen, den kann ich den schon ans Herz legen. Als Film an sich, wenn man irgendwie auch über Körperbilder, über Schönheitsideale und so weiter reflektieren möchte, dazu hat er, finde ich, schon weniger zu sagen, als es den Anschein machen könnte. Leute, die sich für Body Horror interessieren, denke ich, werden da auch ihre Freude mit haben.
Samuel, wie ist es bei dir? Würdest du sagen, man muss diesen Film gesehen haben?
Ich glaube, ich schließe mich da auch Dobrila ein bisschen an. Also ich finde gerade für Genre-Fans, also für ein Publikum, das sich auch in so einem Register wohlfühlt, also das gerne Blut und Eingeweide und Eiter als Grundlage für auch emotionales Storytelling nutzt, ist das für mich schon ein sehr effektiver Film. Muss man ihn gesehen haben? Ich denke nicht. So, also.
Ich würde mich anschließen. Ich würde sagen, nein, man muss ihn nicht gesehen haben. Ich würde auch sagen, klar, wenn man ein Fan von Body Horror ist, dann wird da vieles zu sehen sein, auch gerade wenn es in die extremeren Spielarten geht, was vielleicht in Anführungsstrichen Freude macht. Ich würde aber sagen, ich persönlich habe da so viel an Handlungselementen, die ich eher ärgerlich finde. Und wenn man eine weibliche Body-Horror-Kritik an, so habe ich gelesen, an Schönheitsidealen sucht, dann doch lieber noch The Substance, auch wenn ich davon kein Fan war. Aber ich finde, letztlich war das dann der handwerklich interessantere Film. Und wenn man die Art, die Kritik, die hier geübt wird, sehen möchte, dann finde ich, reicht es auch, wenn man The Substance gesehen hat. Allerdings, bevor wir uns verabschieden, gibt es bei Cuts auch immer noch die Möglichkeit, auf etwas hinzuweisen, das ihr zuletzt gesehen habt oder auch gelesen, was euch eben besonders gut gefallen hat oder im Gedächtnis geblieben ist, oder auch ein Projekt, wenn es da etwas bei euch gibt. Dobrila, was gibt es da bei dir? Auf was möchtest du noch hinweisen zum Schluss?
Also, da wir heute auch viel über so Neuinterpretationen, Perspektivverlagerungen und so gesprochen haben, musste ich an einen Film zurückdenken, den ich schon vor ein paar Monaten geschaut habe. Der ist nicht in Deutschland in die Kinos gekommen, aber inzwischen im Streaming verfügbar. Er hieß im Original Woman of the Hour. In Deutsch wurde er leider jetzt einfach The Dating Game Killer genannt. weshalb auch immer. Anscheinend griffiger irgendwie. Auf jeden Fall ist der von und mit Anna Kendrick und es geht es beruht auf wahren Begebenheiten und es geht um einen Serienmörder aus den 70ern, der damals tatsächlich im amerikanischen TV in einer Dating-Show aufgetreten ist. Und Anna Kendrick spielt die Frau, die quasi, es war so eine Art Herzblatt-Dating-Show, die quasi diesen Mann gewonnen hatte in der Dating-Show und mit ihm dann auch auf ein Date gehen sollte, ohne zu wissen, dass er wirklich schon einige Frauen ermordet hatte. Und es ist aber auch nochmal ein sehr interessanter, neuer und frischer Blick auf diese ganze Serienmörder-Thematik, die ja so in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer sehr reißerisch betrachtet wurde und mit sehr wenig Mitgefühl für die Opfer und die Angehörigen der Opfer und aus einem sehr reißerischen Blick auf die weiblichen Opfer. Und das Ganze kehrt Anna Kendrick, finde ich, indem sie wirklich einen betont weiblichen Blick auf diese ganze Thematik wirft und sich nicht nur, also um sich generell mit so subtilen und wirklich schon gewaltigeren Bedrohungssituationen von Frauen auseinandersetzt. Und wer sich für die Thematik interessiert, dem würde ich auch korrespondierend dazu den Roman Bright Young Women von Jessica Knoll, geschrieben Knoll, empfehlen. Der ist vor ein paar Jahren rausgekommen und es geht da auch um einen Serienmörder in den 70ern und 80ern gewütet hat, der auch sehr bekannt ist bis heute, berüchtigt, wenn man, muss man leider sagen, und dessen Name aber in diesem Roman, der aus weiblicher Perspektive nochmal geschildert wird, kein einziges Mal fällt und deswegen werde ich ihn auch nicht nennen und kann dieses Buch auch sehr empfehlen.
Sehr schön, danke. Samuel, was gibt's bei dir?
Ja, bei mir ist es tatsächlich gar nicht ein neues Werk, sondern ein ziemlich alter Film. Ich habe kürzlich auf Mubi mich mal durch die Vorschläge gescrollt und bin dann auf den Debütfilm von Maren Ade gestoßen. Das ist nämlich Der Wald vor lauter Bäumen aus dem Jahr 2003. Das war tatsächlich ihr Abschlussfilm an der HFF. Und für mich ist es immer natürlich auch als Filmstudent unglaublich spannend, sich die Debütwerke oder sogar die Ausbildungsproduktionen von Filmschaffenden anzuschauen. Und Der Wald vor lauter Bäumen handelt von Melanie, von einer 27-jährigen jungen Frau, die direkt nach ihrem Referendariat an ein Gymnasium geht, um dort ihre Arbeitsstelle anzufangen, ein komplett neues in der Stadt. In Karlsruhe ist das, und im Grunde einerseits mit ihrem Lehralltag zu kämpfen hat, an einer Schule, in der sie nicht ankommt, also in einer Wohnung, in der sie nie ankommt, wie sie versucht, Kontakte aufzubauen zu den Menschen um sie herum und daran im Grunde, ja, langsam zerbricht. Und ich finde nach wie vor, dass selbst bei drei Filmen einfach Maren Ade einfach eine der tollsten Geschichtenerzählerinnen ist. Also ich trage also alle ihre Filme sehr, sehr nah an meinem Herzen, und gerade bei Der Wald vor lauter Bäumen, also naja, gerade bei so einem Frühwerk, das Schauspiel ist teilweise, das Schauspiel ist ganz groß und die Themen sind ganz telegrafiert, und in all dem ist das so und so ein unglaublich berührender, unglaublich effektiver Film. Und ich glaube, es lohnt sich total, sich den anzuschauen, alleine um zu sehen, naja, all die Filme, all die Themen, die Maren Ade in ihren späteren Filmen, also in Alle anderen und in Toni Erdmann verarbeitet, all ihre kreativen Mittel, die stecken da schon drin. So. Und man kann dabei zuschauen, wie sie sich nach und nach entwickeln und präzisieren. Das finde ich unglaublich toll.
Sehr schön. Kommt beides auf die Watchlist, glaube ich. bei mir ist es tatsächlich eine Miniserie, die ich am Ende noch empfehlen möchte. Und zwar, der Titel ist etwas schwierig, The Narrow Road to the Deep North. Eine Serie, die auch schon bei der Berlinale zu sehen war und jetzt Anfang Juli auf Sky Wow startet. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Das ist ein recht komplexes Gebilde aus Genre, beziehungsweise Zweien vor allem, die sich erstmal etwas widersprüchlich gegenüberstehen. Es ist einerseits ein Antikriegsdrama, andererseits eine dekadenumspannende Liebesgeschichte. Und wie es im Klappentext heißt, ist es eine große Liebe, die den Helden, gespielt von Jakob Elordi, über die Erfahrung des Krieges trägt. Das klingt allerdings viel zu pathetisch und viel zu kitschig, als diese Serie tatsächlich ist. Ich finde, sie entfaltet vielmehr ja ein tiefergehendes menschliches Drama, auch wenn das fast schon wieder nach Pathos klingt. Wir haben im Grunde drei Zeitebenen. Wir haben einen vor dem Krieg erzählt aus Sicht von Jakob Elordis Figur, ein während dem Krieg und ein danach als Mann im hohen Alter. Und es geht sehr oft auf sehr unterschiedlichen Ebenen um die Frage, was wäre, wenn. Finde ich sehr, sehr gelungen. Man muss aber auch dazu sagen, also was vielleicht auch noch interessant ist, es ist eine australische Produktion. Das heißt, wir sehen nochmal eine Facette des Zweiten Weltkrieges, die jetzt nicht 100-mal in unserer Sphäre schon erzählt ist. Wir folgen ihm quasi in die japanische Kriegsgefangenschaft, wo er zusammen mit seinen Mitgefangenen an der berüchtigten Burma-Eisenbahnstrecke baut. Und was dieser Serie so gut gelingt, ist, dass sie quasi das menschliche Drama, das ich bereits angesprochen hatte, auf so vielen Ebenen gut darstellt, nicht in ein Schwarz-Weiß, nicht in ein ja einfaches moralisches Eins und Null verfällt. Und gerade in den Zeiten hat mich diese Serie nochmal sehr berührt, weil sie eben auch die Ausmaße des Krieges in all seiner Drastik zeigt. Deswegen bei aller Empfehlung, und es ist eine Empfehlung mit Nachdruck, auch der Hinweis, dass die Gewaltdarstellungen mitunter eben auch sehr drastisch und teilweise, würde ich sagen, auch verstörend sind. Ich weiß, ich habe vorhin irgendwann mal gesagt, ich schiebe mich jetzt vorher dazwischen, damit das kein so negativer Punkt ist. Ich muss merken, mit meiner Ausführung hier zu meiner Empfehlung, The Narrow Road to the Deep North, ist das gar nicht so gut gelungen. Aber dennoch bedanke ich mich natürlich sehr, sehr herzlich bei euch beiden für die wirklich spannende Diskussion zu The Ugly Stepsister und sage damit auch Tschüss, bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Tschüss.
Danke euch. Tschüss.